Bayern 2. Shalom.
Shalom, shalom. Da sind wir wieder. Wir sind in du in unserem Bayern 2 Funkstätel jüdischer Glaube, jüdisches Leben. In unserem Kalender haben wir heute den 18. Tammuz 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer jüdischen Viertelstunde, in unserer Quadranz Jiddischkeit von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Bergwandern, Bergsteigen oder Bergklettern machen wir heute aus sportlichem Ehrgeiz, weil uns die Eltern unerbittlich mitschleppen oder ganz einfach aus Spaß an der Freude. Vor fast 80 Jahren haben sich überlebende Juden aus Mitteleuropa und Osteuropa auf den Weg über den Krimmler Tauern gemacht. Ein Gebirgspass, gut 2600 Meter hoch. Das war damals im Juli 1947 ihre Flucht in ein neues, und hoffentlich endlich auch sicheres und menschenwürdiges Leben. Nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Shoah sind in Europa die Verfolgung und Ermordung von Juden keineswegs vorbei. Vor allem im Osten Europas wüten gegen die Überlebenden erneut blutige Ausschreitungen. Und so machen sich zigtausende Juden auf. Auf ins gelobte Land, ins Land Israel, nach Eretz Israel. Damals verwaltet von den Briten. Auf dem Weg dorthin müssen die Flüchtenden unerkannt von den örtlichen Behörden und Besatzungsmächten zuerst über Österreich nach Italien gelangen. Von dort aus geht es dann auf Schiffen weiter. Die Fluchtroute über den Alpenhauptkamm ist kräftezehrend und führt die Flüchtenden ganz im Westen des Bundeslandes Salzburg, zunächst durchs Krimmler Achental und anschließend über den Krimmler Tauern nach Südtirol ins Arntal. Diese Route liegt vollständig in der amerikanischen Besatzungszone und das nicht ohne Grund. Die Amerikaner sind jüdischen Flüchtenden gegenüber deutlich wohlwollender. Die Briten sind da viel strenger, denn sie wollen im Mandatsgebiet Palästina, das ja von ihnen verwaltet wurde, die Wiederansiedlung von Juden in Schach halten. Seit nun fast 20 Jahren erinnert immer im Juli eine Gedenkwanderung an diese Fluchtgeschichte, der Alpine Peace Crossing, kurz APC. Morgen Samstag ist es wieder soweit. Morgen machen sich gut 200 Unerschrockene auf den Weg und gehen diesen historischen Fluchtweg über den Krimmler Tauern. Unser Shalom-Reporter Thomas Reichert war schon mal bei so einer Gedenkwanderung mit dabei.
Wir haben beschlossen, dass meine Mutter, ich und mein Sohn eine Drei-Generationen-Wanderung machen, damit immer eine weitere Generation beteiligt ist. Le Dor Vador.
Von Generation zu Generation. Der berühmte jüdische Leitspruch, den Sarah aus Boston da zitiert, könnte das Motto des Alpine Peace Crossings sein, des APC, einer Gedenkwanderung auf den Spuren jüdischer Menschen aus Osteuropa, die im Sommer 1947 über Österreich nach Italien geflohen sind. Denn mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war der Judenhass in Europa ja keineswegs verschwunden, erläutert Liljana Radonic. Radonic forscht an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zur Erinnerungspolitik.
Es ist wichtig, das Schicksal von Jüdinnen und Juden nach 1945 zu thematisieren, die Kontinuitäten in dem Hass auf sie. Privatinitiativen können eine sehr wichtige Ergänzung sein zur staatlichen Geschichtspolitik, etwa weil sie marginalisierte, vernachlässigte Opfergruppen thematisieren.
Gruppen wie die zigtausenden Jüdinnen und Juden, die nach Kriegsende weiterhin von Verfolgung und Mord bedroht waren. Wie Anfang Juli 1946 in Polen beim bekannten Pogrom von Kielce, bei dem über 40 Juden ums Leben gekommen sind. Da wollte kaum ein Jude in Polen bleiben. Sie wollten sich zuerst nach Italien durchschlagen und dann von dort aus mit dem Schiff nach Palästina. Etwa 5.000 bis 8.000 Juden, fast alle aus Polen, nutzten bei ihrer Flucht die besonders herausfordernde Route über den 2600 Meter hohen Krimmler Tauern. Diese bewegende Fluchtgeschichte war lange Jahre so gut wie vergessen, bis sie Ernst Löschner bei einer Bergtour zufällig zu Ohren kam. Und so ruft der Bankmanager und passionierte Bergsteiger das Alpine Peace Crossing ins Leben. Seither wandern jedes Jahr hunderte Menschen auf den Spuren der Flüchtenden. Einer der Mitwanderer ist der Geschichtslehrer Bernhard, der über die Strapazen sinniert, die die Menschen damals im Sommer 1947 auf sich genommen haben.
Dass die in schlechten Schuhen, mit mangelhafter Kleidung, mit Kindern darauf gegangen sind. Und, was man nicht vergessen darf, wir sind mit dem Hüttentaxis raufgebracht worden aufs Krimmler Tauernhaus, sodass wir uns die ersten vielen hundert Höhenmeter erspart haben. Und die Flüchtlinge mussten mit ihrer mangelhaften Ausrüstung auch noch diesen Teil des Weges gehen.
Selbst mit den heutigen Annehmlichkeiten ist es nach wie vor ein sehr mühsamer Weg. Über 1000 Höhenmeter und fast 19 Kilometer in teils hochalpinem Gelände. Aber man wandert direkt auf dem Pfad der Geschichte, auf den Spuren der Flüchtenden, was im Hinblick auf Geschichtsvermittlung sehr effektiv ist, wie Gedenkforscherin Dr. Radonic betont.
Es lässt sich feststellen, dass diejenigen am meisten abwehrend auf die Erinnerungspolitik und Themen wie Vergangenheitsaufarbeitung reagieren, die am wenigsten dazu wissen. Also dem kann man entgegenarbeiten, indem man mehr individuelle Geschichten setzt, die schwierige Fragen aufwerfen, ohne ja, Leute mit Zahlen, Fakten und Horrorbildern zu erschlagen.
Ein Werkzeug, das das Organisationsteam des Alpine Peace Crossing um Jakob Gruber ganz gezielt einsetzt. Das Team erzählt Lebensläufe und persönliche Geschichten, wie die der Familie Feldmann. Die Feldmanns haben Jakob ihre Gedanken geschickt.
Die Reise begann im Jahr 1946. Meine Eltern reisten nach Pienz, wo mein Vater geboren wurde. Dort wurde er jedoch vom örtlichen Mob in den Rücken gestochen, der das Eigentum der Familie geplündert hatte und dabei rief: Warum haben dich die Nazis nicht auch umgebracht, dreckiger Jude?
Insbesondere in Zeiten, in denen rechtes Gedankengut und Hass auf alles Jüdische und Israelische auf dem Vormarsch sind, will das Gedenken an die Verbrechen der Vergangenheit helfen, die Gegenwart einzuordnen. Und so betont Professor Peter Cole, Historiker an der Western Illinois University in Chicago, den antifaschistischen Aspekt des Events.
Ich finde es großartig, was Ernst Löscher vor 20 Jahren begonnen hat und dass nun jüngere Menschen, die nächste Generation den Staffelstab übernimmt, ihn weiterträgt und das Event auf ihre Weise verändert, es auch explizit antifaschistisch interpretiert. Ich halte das für wichtig, vor allem in einer Zeit des zunehmenden Faschismus in Deutschland, in den Vereinigten Staaten und in vielen anderen Ländern. Deswegen bin ich hier.
Einen sehr persönlichen Grund, beim APC mitzugehen, hat Waltraud Holzer aus dem Pinzgau. Sie gedenkt beim Gehen ihrer vor 6 Jahren verstorbenen Freundin, der israelischen Lyrikerin Jaffa Zins.
Diese Frau habe ich die Gnade gehabt, kennenzulernen im Pinzgau, in Hofgastein. Hat unsere Begegnung stattgefunden. Sie hat mir gesagt, sie schreibt auch Lyrik und ich schreibe auch Lyrik. Sind wir ganz tief befreundet worden.
Freundschaft und Solidarität waren auch damals dringend notwendig, wenn die unerfahrenen Flüchtlingsgruppen die schwierige Alpenüberquerung meistern wollten. Daniel stellt sich am Pass oben vor, wie es damals gelaufen sein könnte.
Dadurch, dass wir ungefähr die Größe haben einer Gruppe, die da auch 1947 drüber gegangen ist, ungefähr 200 Menschen, habe ich mich schon irgendwie hineinversetzt in dieses Gefühl. Ein Schritt nach dem anderen, man schaut, wie die Person vor einem geht, ob es vielleicht schon ein bisschen ins Wanken gerät, man einen Schluck Wasser braucht, irgendwie so in die Richtung, ja, aber natürlich in einem ganz anderen Kontext. Aber man denkt dann natürlich schon bei so einer Gedenkwanderung drüber nach, wie es den Menschen da gegangen sein muss. Wenn man dann drüber sieht, über den Berg auf die andere Seite und weiß, wir sind hier an der Staatsgrenze, von hier aus werden wir es zum Hafen schaffen. Das muss sicher ein erlösendes Gefühl gewesen sein.
Bergwandern und Erinnern, der Alpine Peace Crossing über den Krimmler Tauern. Alle Infos im Netz auf alpinepeacecrossing.org. Alpine Peace Crossing in einem Wort.org.
Bayern 2. Shalom.
Rabbiner Joel Berger will uns nun ein paar Denkanstöße mitgeben in den kommenden Schabbat. Der bricht ja immer dann an, wenn am Freitagabend die Sonne untergeht. Pinchas, ben Eleazar, der Sohn von Eleazar. Heshiv et Hamati hat meinen Zorn abgewendet. Me'al bnei Israel, von den Israeliten. Morgen Vormittag lesen wir im Gottesdienst unsere Weisung, unsere Tora weiter. Morgen lesen wir dort im 4. Buch Mose, im Sefer Bamidbar, den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 41. Diese Parashat HaShavua heißt so, wie der Titelheld ihrer Geschichte, Pinchas. Pinchas ist ein Priester. Er ist der Sohn von Eleazar und damit der Enkel von Aaron, der wiederum der Bruder ist von unserem großen Moses, von Moshe Rabbeinu.
An diesem Schabbat berichtet uns die Tora von einer Erbschaftsangelegenheit. Vier Frauen treten vor Moses und vor dem Führungsstab Israels. Die vier Frauen schildern ihre Familienverhältnisse und berichten, dass ihr Vater verstorben sei. Da Zelofchad aber keinen Sohn hinterlassen habe, drohe nun sein Name und sein Besitz innerhalb der weiteren Familie verloren zu gehen. Die vier Töchter wollen also nicht hinnehmen, dass entferntere männliche Verwandte über ihre Zukunft bestimmen. Selbstbewusst fordern die vier Frauen, ich zitiere, »Gib uns Besitzrechte unter den Brüdern unseres Vaters.« Damit äußern die vier Töchter von Zelofchad keine persönliche Bitte. Sie machen vielmehr einen bemerkenswerten Schritt in Richtung Gerechtigkeit und Verantwortung für alle. In der männerbestimmten Welt des Altertums, in der Frauen keinerlei rechtliche Eigenständigkeit besitzen, erheben diese vier Töchter ihre Stimme, öffentlich, selbstbewusst und ohne jede Furcht. Sie bitten nicht um Mitleid und Gnade, sondern fordern ihr Recht. Sie wollen nicht fremdbestimmt sein, sondern anerkannt als eigenverantwortliche Mitglieder der Gemeinschaft, als eigenverantwortliche Mitglieder des Volkes Israel. In vielen Kulturen waren und sind Frauen abhängig von männlichen Familienmitgliedern. Besitz, Einfluss und öffentliche Mitsprache lagen und liegen fast ausschließlich in Männerhand. Unsere Tora zeichnet uns hier jedoch ein ganz anderes Bild, denn sie berichtet uns von vier selbstbewussten Frauen, die argumentieren, denken, handeln und ihre Sache mit Würde und Bedacht vertreten. Und die Tora verschweigt uns ihre Namen nicht, die lauten Machla, Noa, Hogla, Milka und Tirza. An diese Namen erinnern wir uns bis heute. Ebenso bemerkenswert wie das Vorgehen dieser vier Frauen ist die Reaktion von Moses. Moses entscheidet nicht eigenmächtig und folgt nicht einfach den gesellschaftlichen Gepflogenheiten seiner Zeit. Die Tora berichtet uns, dass Moses die Rechtsfrage der vier Frauen vor dem Herrn brachte. Gerade darin zeigt sich seine Führungsgröße. Nicht Macht oder Willkür sollen herrschen, sondern die Suche nach Gerechtigkeit. Moses erkennt an, dass Recht und Gerechtigkeit nicht allein durch menschliche Gewohnheit bestimmt sein dürfen, sondern sich an höheren moralischen Maßstäben messen lassen müssen. Und die Antwort des Ewigen ist eindeutig, denn sie lautet, die Töchter von Zelofchad sprechen Recht. Daraufhin wird festgelegt, dass nicht nur Söhne, sondern auch Töchter erben können. Die Tora macht aus der Frage der vier Frauen also einen bleibenden Rechtsgrundsatz für Israel. Aus dem Anliegen der vier Frauen entsteht eine dauerhafte gesetzliche Ordnung. Wir sehen auch hier, wie unsere Tora soziale Verantwortung und menschliche Würde miteinander verbindet. Sie zeigt, dass unser jüdisches Recht die Lebenswirklichkeit ernst nimmt. Die Töchter von Zelofchad verändern die Gesellschaft nicht mittels Gewalt oder Auflehnung, sondern durch Mut, Klarheit und Vertrauen auf Gerechtigkeit. Die Töchter von Zelofchad lehren uns, dass Tradition und Gerechtigkeit sich nicht ausschließen, Im Gegenteil, die Tora zeigt uns hier, dass die Bindung an göttliche Werte uns Menschen dazu verpflichtet, Würde, Fairness und Mitmenschlichkeit immer wieder neu zu verwirklichen. Darin liegt die bleibende Aktualität dieser Parascha.
Und jetzt noch hier im Shalom-Finale rasch und geschwind unsere Lichtzündzeiten diesmal nehmen. Zur ordentlichen und vorschriftsgemäßen Begrüßung des Schabbat müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbeskerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.51 Uhr, in Innsbruck bis um 20.55 Uhr und in München sowie in Straubing bis um 20.58 Uhr. Heiter geht's weiter mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Pilsen 20.59 Uhr, Regensburg Punkt 21 Uhr, Augsburg 21.02 Uhr, Amberg sowie Weiden 21.03 Uhr, Nürnberg, Ulm sowie Konstanz am Bodensee 21.06 Uhr, Fürth, Erlangen, Bayreuth sowie Hof 21.07 Uhr, Bamberg 21.09 Uhr, Würzburg 21.13 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 21.19 Uhr. Nu, du sagst gewein, unser jüdischer Radizie. So, das war unsere jüdische Sendung. Wir hören uns wieder in einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag, wie gewohnt, um kurz nach 14:30 Uhr. In unserem Kalender ist das der 25. Tammuz. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am 25. Tammuz eine gute Woche, eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Yid Shabbos, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha.